tief und beraten über das, was uns unmöglich erscheint. Verdienen tun wir daran alle nichts, aber Spaß haben wir trotzdem und der Idealismus und der Enthusiasmus hält uns am Leben und schenkt, glaube ich, auch den Veranstaltungen so eine eigene Note. Eben weil man nichts dran verdient, kann man sein Herz reingeben. Okay, das nur so als Hintergrund. Wir haben auch eine Webseite und wir haben auch ein Newsletter für die, die sich dafür interessieren. Wir sind ja nicht jeden Tag offen und geöffnet und dadurch weiß mancher, der hier in der Gegend ist, weiß eigentlich gar nicht so recht, was es ist. Und durch so ein bisschen diese Wohnzimmeratmosphäre mit den Sesseln, manche denken auch, es sei ein privater Raum. Das ist also nicht. Jeder ist herzlich willkommen und auch zum Mitmachen herzlich eingeladen, wer irgendwie Projekte hat oder Lust hat, uns bis hin zur Bar mal so zu unterstützen bei den Sachen. Es macht einfach unglaublichen Spaß. An der Entstehung und in der Durchführung von den Projekten mitzumachen. Das kann ich nur trotz der Tatsache, dass ich heute ein bisschen angestrengt und leicht überfordert bin, nur sagen, es ist irgendwie etwas, was sehr belebend ist. Okay, gut, das nur so für den Hintergrund. Lars Youngblood über die Zäune, ein Romandebüt aus dem Raniser Debüt, ein literarischer Roadtrip. Ich habe mir aus dem Internet ein Gedicht von ihm rauskopiert, was ich sehr schön fand. Ganz schlicht heißt einfach: Neulich auf dem Weg zur Arbeit schaute ich kurz in ein Fenster und sah wieder einmal nur mich selbst. Ja, was heißt das, sich selbst zu erkennen oder sich selbst im Spiegel zu sehen? Das kann deprimierend sein, das kann aber auch eine Herausforderung sein. Manchmal, wenn es zur echten Selbsterkenntnis führt, kann es auch bedeuten, dass man am Ziel angelangt ist, aber das dauert oft im Leben sehr lange. Die Geschichte hat irgendwie etwas mit Selbsterkenntnis zu tun, mit Selbstsuche, ein Roadtrip zu sich selbst, ein junger Mann, der aus der Bahn gerät, eigentlich auf der geraden Bahn schon angekommen ist, ein Versicherungskaufmann, der jetzt scheinbar auf die falsche Bahn gerät, aber irgendwie doch sich selbst dabei sucht, insofern doch nicht ganz falsch sein kann, falsch liegen kann. Lars Youngblood ist als Lyriker, als Prosaautor, als Aphoristiker in Berlin vor allem bekannt, aber auch schon als Veranstalter, als Begründer der literarischen Aktion und der freien Literaturszene bekannt und hat jetzt seinen ersten Roman über das Raniser Debüt vorgelegt. Vielleicht wird er darüber uns gleich noch was erzählen. Lars, wie fühlst du dich jetzt so mit dem ersten Buch in der Hand?
Ja, also jetzt überhaupt hier freue ich mich total. Ja, also auch mit deiner Einleitung über das Ori als Ort, ja, über das Ori hier in der Nachbarschaft. Für mich auch einfach hier bei dir und bei euch lesen zu dürfen, finde ich super. Ja, also es ist so ein Eck beispielsweise, was ich auch kenne, ja, wo ich auch hier die Couch gesehen habe und mich gefragt habe, was ist das denn eigentlich, und auch lang gebraucht habe, bis wir mal eine Veranstaltung hier gemacht haben, bis ich begriffen habe, ach krass, das passt ja irgendwie so zusammen. Freue ich mich total drüber, ja, also ist einfach sehr schön, und noch mehr freue ich mich, dass ihr alle da seid, ja, also dass das Buch tatsächlich da ist, ist ungewöhnlich. Ja, habe ich so erfahren, ja, und denkt so, das wäre irgendwie was, was irgendwie machbar ist, was irgendwie auch funktioniert, aber für mich in meinem Fall habe ich erfahren müssen, wie schwer das ist, ja, und
das ist eine Klippe, die viele nicht nehmen, ne? Also man schreibt so vor sich hin und vielleicht veröffentlicht man was, aber plötzlich ist das erste große der Plan zum ersten Buch da und das klappt dann gar nicht, ne? Das kriegt man nicht verlinkt,
naja, es gibt ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, ja? Man, du hast gerade bei der Einleitung etwas gesagt, das kriege ich jetzt so wörtlich nicht mehr ganz zusammen, ja? Aber es ist halt eben auch wichtig, auch durch diese Projekträume etwas zu machen, was einem eben selbst am Herzen liegt, ja? Wo man auch eine Energie rauszieht, was letztendlich sich nicht irgendwie rechnet oder Cookbooks, das amortisiert sich nicht, ja? Die das eben auch in ihr gesamten ins Konzept eingebunden haben. Also gibt einem die Arbeit etwas anderes. Aber die Erfahrung zeigt auch, ja, dass man im gesamten Umfeld und auch im Literaturbetrieb und in allem, ja, wenn man dann schon sagt, auch wenn sie doch sowieso schon persönlich Spaß dran haben, dann reicht ihnen das ja. Oder hier sind Freunde dabei, die Musikerinnen sind, Musiker, ja, wenn sie doch ein Instrument spielen, das ist doch Glück genug. Ja? Aber es ist ja letztendlich eben nicht so, ja. Wir müssen alle leben, und irgendwie wäre es ja auch bei denen die hier sind, die ganz andere Berufe haben, wie schwer es da auch ist, gerade dieses Persönliche in den Beruf zu bringen. Ja? Also da wirklich eine Balance zu finden. Ich freue mich, dass das Buch da ist und wie auch im Schreibprozess, dass mir Worte klarer geworden sind. Ja, man nutzt diese Worte so und irgendwann merkt man, wow, sie heißen vielleicht was ganz anderes, da steht was ganz anderes dahinter. Vielleicht muss man es auch anders formulieren, damit es überhaupt verständlich ist. Und gerade bei dem Buch fand ich das Wort erscheinen total schön. Ja, das Buch ist erschienen. Aus dem Nichts für mich. Ja? Das ist plötzlich erschienen. Ja? Das war dann da. Ja, das
kam du hast dann lange Jahre wahrscheinlich daran gearbeitet und hast für dich...
Ja, ohne eine Vorstellung davon, wie es aussieht, ohne eine Vorstellung davon, wie der Text tatsächlich werden kann und natürlich auch immer halt eben mit der Frage, wenn es dann da ist, kann ich mich damit anfreunden? Ja? Ist es dann etwas, was ich auch was mir Freude macht und das ist schon toll, wenn du mich fragst, wie fühlst du dich? Ja, total, macht mir Freude, finde ich geil, ist da. Super.
Ja. Ein wichtiger ist, ein Schritt, den
bin ich voll mit einverstanden. Ja, das ist so,
das ist so schöner, als viele in Deutschland ja anfangen, erstmal literarisches Schreiben zu studieren, bevor sie glauben. Es gibt ja diese Literaturinstitute in Leipzig, in Hildesheim und auch in der Schweiz, in Biel. Und wenn man da studiert hat, weiß man ziemlich sicher, erstmal muss man natürlich da reinkommen, aber wenn man das geschafft hat, dass man dann sein erstes Buch haben kann, der Weg dran vorbei, so, dass man einfach nur mit dem literarischen Talent es schafft, ist alles andere als selbstverständlich. Hat dir das Ranisa-Debüt dafür sehr geholfen? Das ist eine Art Stipendium, was man kriegt. Mhm. Man reicht es ein. Vielleicht erzählst du kurz, was das ist und wie man da so rankommt. Ist einfach ein Schritt als Hilfe gewesen.
Absolut, ja. Also mich hat es gerade gefreut, wie du es formuliert hast, dass man nur mit Talent an der Rand vorbei, ja, ist ja sehr schmeichelhaft, aber erstmal habe ich gemerkt, dass es halt schwere Arbeit ist. Ja? Und ob man Talent hat, das weiß man gar nicht. Ja? Also man macht es ja. Ich habe jetzt gestern noch oder heute Morgen noch ein Regal angebracht, da freut man sich, wenn das hängt. Ja? Und so ähnlich ist das eben auch bei Texten. Man fängt an, weil man ein Bedürfnis hat und folgt dem und ist froh, wenn man halt eben auch etwas erreicht auf diesem Weg. Und ohne Hilfe geht es nicht. Ja? Und das ist letztendlich aber auch was sehr Schönes, weil zumindest in meiner Zeit und so wie ich groß geworden bin, sehr viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt wird. Ja? Also natürlich macht man die Hausaufgaben selber, um da irgendwie anzufangen. Ja? Ist aber auch mit Problembewältigung im Alltag macht man das selber, bis man da mal fragt oder bis man irgendwie Unterstützung bekommt. Das ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir den Haushalt selber machen, die Arbeit selber machen, die Steuererklärung selber machen und all diese Dinge. Ist beim Schreiben eben auch extrem, dass man auf sich zurückgeworfen ist, aber man merkt halt, es geht gar nicht selber. Man braucht jemanden, der für einen spricht. Man braucht jemanden anders, der sagt, hey, das gefällt mir, der sich dafür interessiert, der auch sagt, ich helfe dir mal oder ich lade dich ein. Und das Ranisa-Debüt ganz im Speziellen, wie es so schön ist, ja, und wie man das so sagt, war so das letzte Mal, dass ich mich bewerben wollte für irgendwie beim Verlag anschreiben, beim Wettbewerb mitmachen. Dann gibt es ja auch diese Grenze bis 35, da war ich dann auch irgendwann drüber. Ja, dann habe ich mir gedacht, so ja gut. Ja, in dem Sinne ist es halt ein Glücksfall, denn die haben eigentlich relativ wenig Bedingungen gehabt, außer dass ihnen die Arbeit gefallen hat. Und das ist eine Stadtschreiberstelle, das heißt, man hat vorher da als Stadtschreiber gewohnt. Da sind aber wenig Texte rumgekommen, dann haben sie das umgestellt und haben gesagt, hey, wir machen jetzt einfach wir nehmen fertige Manuskripte und überarbeiten die und bringen die dann als Buch raus. Und das war relativ neu. Ich bin der Zweite, freue mich drüber, hatte einen guten Lektor und selbst ab da war es noch super schwer. Ja, also der Text ist viel kürzer geworden Man muss extrem viele Entscheidungen treffen. Ja. Schreiben heißt Entscheidungen treffen. Ist nicht schön,
aber... Wie darf man sich das so vorstellen? Da ist das so eine Stadtschreibestelle, ist das doch richtig eine Burg oder was? Oder ist das so ein...
Das ist natürlich, ja.
Da ist man isoliert in so fern von allem, auf so einem einsamen Schreibstübchen.
Ja, ja.
verurteilt er so schnell, was fertig zu machen, was dann irgendwie, worin die Hoffnung gesetzt ist.
Also da kann ich euch wirklich schöne Anekdoten erzählen. Wenn da auch die Frage ist, wie ich mich fühle, ja, muss ich sagen, schon auch ein Träumchen. Ja. Mit einem Kugelschreiber oder mit einem Stift eine Burg zu erobern, finde ich selber irgendwie ganz geil. Ja. So, ja, ich habe das Schwert einfach mal stehen lassen, habe mir gedacht, ja, was soll ich damit? Auch ohne Rüstung, ja, finde ich auch total super. Ich bin einfach durch die Vordertür rein und dann bin ich da geblieben und bin mit, ach, Sie sind der Schreiberling, begrüßt worden. Dann waren Archäologen da, die haben Ausgrabungen gemacht. Also haben tatsächlich vor 40.000 Jahren schon Menschen in den Gewölben unterhalb der Burg, in den Höhlen gewohnt und die haben da wieder Ausgrabungen gemacht. Da bin ich schon dann Start-up-Schreiber gewesen, das fand ich schon irgendwie so ein, bis halt dann hinterher wirklich die Lesung auch auf der Burg war. Und dazwischen hatte ich einen Schlüssel, das Museum wurde geschlossen, der Schließdienst kam, ich war alleine auf der Burg und da ist man auf sich zurückgeworfen. Ich hatte kein Auto, einmal zum Supermarkt für eine Woche einkaufen, da gab es eine Tankstelle, noch einen Kiosk am Busbahnhof, wo einmal am Tag ein Bus kam. Und ansonsten, die Ranis ist in der Nähe von Jena. Immer noch wahnwitzige politische Debatten am Kiosk geführt wurden und ich dann derjenige war, der Coca-Cola trinken wollte. Das war schon völlig fremd. Ja, also so, aber ich habe mir gedacht, so, ja, wenn ich hier jetzt anfange, Wasser zu trinken, obwohl ich was anderes will, dann kriege ich den Roman nie fertig. Ja, also, dann schaffe ich das nicht. Und dann war das eine spannende Zeit einfach. Ja, war einfach schön. Ja. 5 Meter dicke Mauern. Auf der einen Seite geht die Sonne unter, auf der anderen der Mond auf.
Aber da war das schon so ein Roadtrip. Da war das schon so ein sehr exzessiver, jugendlicher, sozusagen mit Impulsen sozusagen von ich will hinaus, ich will das Abenteuer. So ein Text war das schon oder hat er sich da nochmal groß
geändert? Nee, der war schon so und der war von Anfang an so. Und ich habe selber nie gewusst, worüber ich schreibe, was auch ganz wichtig für mich war, denn ich wollte es wissen. Also der Erste, der eigentlich das wissen wollte, was ich da schreibe, war ich. Und das ist das, was du auch mit Selbstreflexion vielleicht angesprochen hast. Ich habe mich ja selber nicht verstanden. Ja, ich habe das dann aufgeschrieben und dachte so, ja, puh. Und dann sind da manchmal auch so dicke Hunde bei, mit denen man umgehen lernen muss und schreibt es um und kommt dem Ganzen näher, entwickelt den Text. Und was dieser Text wurde, wusste ich nicht. Deswegen ist es, um das auch ein bisschen abzukürzen, weil ich mir vorstellen kann, ihr wollt ja auch vielleicht was hören daraus.
Ja, ja,
für mich so krass, dass der erschienen ist tatsächlich auch. Ja? Das ist schon eigentlich okay. Ein dickes Ding. Ich wundere mich, dass das...
Okay, gehen wir zum Buch über.
Ja.
Vielleicht noch ein Wort über den Titel, über die Zäune. Das klingt so wie über die Stränge schlagen. Ist das einfach dein Temperament oder war das ein Titel, der irgendwie so dann beim Schreiben gekommen ist? Über die Zäune, über die Stränge. Vielleicht einfach so als Geleit. Dafür ist ein Protagonist, der eigentlich ja überhaupt nicht über die Stränge schlägt und eigentlich ja nur so zurückgezogen und einer braven, kleinbürgerlichen Existenz nachgeht und plötzlich reißen die Stricke.
Ja. Und vor allen Dingen, dass er aber trotzdem denkt, dass er über die Stränge schlägt. Ja, also es ist eigentlich ein völlig harmloser Charakter, der trotzdem denkt, dass er über die Stränge schlägt. Oder das hast du vollkommen recht. Also die Arbeitstitel, das ist halt der letzte Arbeitstitel und ich freue mich über den Titel sehr. Es hat 20, 30, 40 Arbeitstitel gegeben. Ich habe die irgendwo auch notiert. Also vom handschriftlichen Manuskript am Anfang überarbeitet. Und jeder Arbeitstitel hatte eben auch eine gewisse Wirkung, um mich selbst ein Stück weiterzubringen in dem, was ich machen wollte. Und da sind so komische Titel wie Tic-Tac, die halt einfach so ein bisschen so die fortschreitende, den Rhythmus auch so aufgegriffen haben. Uraufführung war das allererste, ja, dass das immer wie so hinter so einem Vorhang oder so einem Schleier hervortreten und erstmal so gucken, wie so ein kleiner Junge, der so, man so guckt, was ist denn da draußen los, so ungefähr.
Uraufführung als Titel.
War der erste Titel, ja. Und von da aus hat sich das halt weitergeführt.
Ich glaube, es hat es auch noch nicht gegeben, wäre schon interessant auch gewesen.
Ja, ja. Also, ja.
Ja. Okay, und jetzt lass uns mal die Spannung nicht länger hinauszögern. Wir wollen jetzt einfach mal ein Stück hören.
Ja, bitte. Ja, bitte. Und ich würde auch sagen, dass es die anderen, ich wollte so ein bisschen Lyrik eigentlich lesen. Ja, wen es interessiert, Nachtbus nach Mitte, ist echt eine schöne Anthologie von, wo ich mich einfach freue, dabei zu sein. Ja, wenn irgendwie Tom Bresemann, Nicola Richter, Tom Schulz, Bert Papenfuß, Monika Rink, sind halt einfach hier zeitgenössische Lyrik und Marquardt, ich weiß gar nicht, wie er jetzt mit, doch Tristan schlage ich sogar gerade auf. Jetzt weiß ich nicht mehr, nur um so eine Idee zu geben, ist so ein Text, der mir besonders gut gefällt. Wer das möchte und mal reinschauen will, ist auch herzlich eingeladen dazu. Und ich würde dann einfach mit über die Zäune anfangen. Das ist, glaube ich, mein Buch. Da möchten noch welche reingehen. Lars, kannst du einmal die Möglichkeit geben, vielleicht einfach dazu zu kommen?
Hey, wollen Sie noch rein?
Kann sein, dass Sie schon wieder Lyriklesungen sind.
Ja, euch
oder
dann, okay.
Und ich fange auch einfach von vorne an. Können dann einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Oder ich müsste irgendwie mal einschätzen, wie viel Zeit wir haben. Denn es wäre ganz schön, bis zu einem Punkt zu kommen, wo dann eben auch klar ist, okay, ab da geht es dann richtig los. Ich wollte dich ganz zu Beginn fragen, wo ist denn meine Flasche Wasser hin?
Ah, ja.
Hattest du die mitgenommen wieder? Oder hattest du,
die war irgendwie... Ja?
Nee. Ja, aber das, ich habe da keinen Alkohol getrunken und komischerweise ist Cola immer dann so mein kleines Glück gewesen. Ja, aber das ist halt wirklich auch, auch auf Reisen, wenn ich irgendwie unterwegs war und in größter Verzweiflung dann irgendwo einen Cola-Automaten gesehen habe oder Pepsi, irgendwie sowas, habe ich noch gedacht, so, okay, es geht irgendwie weiter, ja, völlig... Völlig verrückt eigentlich, ja, und ich versuche das auch zu vermeiden, aber in Momenten größter Verzweiflung komme ich darauf zurück. Mein Vater besorgt es den Kühen unseres Nachbarn und meine Mutter macht es sich selbst, fühlt den Fortschritt. Ich habe geträumt, 6.59 Uhr. Der Wecker klingelt, ich lasse den Arm aus meinem Bett fallen, grinse, bevor ich die Augen öffne und lausche dem Knistern der Blüten in der Glut unter der Flamme des Feuerzeugs. Mein Name ist Benjamin, aber das tut nichts zur Sache, ich muss aufstehen. Ich wohne außerhalb im Grünen, schon immer in demselben Haus. Der Hof gehört seit Generationen unserer Familie. Angeblich hat mich meine Mutter fast auf dem Steinboden geboren. Dann haben meine Eltern geerbt. Sie rissen die alten Mauern auf, bauten um und nutzten den Platz. Sie investierten, schafften und trennten sich voneinander, als sie fertig waren. Mich planten sie in all die Veränderungen ein, als feste Größe, ungefragt. Ramirez ist geblieben, er ist ein streunender Kater, der mein Zuhause zu seinem Revier erklärt hat. Er kämpft hart. Ich weiß weder mit wem noch warum. Eines Nachts muss ihm ein Krallenhieb das rechte Auge verletzt haben. Auf der Narbe wächst kein Fell mehr und der Glanz ist aus seinem Blick gewichen. Doch noch immer sitzt er jeden Morgen auf dem obersten Absatz der Hoftreppe und hält mit einem Auge Ausschau. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Früher grasten Rinder und ein paar Pferde rund um das Gehöft. Heute werden die Wiesen, die bis in die Ebene hinunter an den Bach reichen, in Parzellengröße verpachtet. Auf ihnen stehen Wohnwagen und Anhänger, Baufirmen, Schrott, der Zirkus, Nachbarn und alle möglichen Touristen parken ihren Krempel. Ich nehme den Feldweg an der Weide entlang und fahre in meinem Kleinwagen die alte Treckerzufahrt zur Straße hinauf. Die holprige Strecke bewährt sich als schneller Zubringer, obwohl das Gefährt, das jahrelang einer Großcousine in der Stadt gehört hat, nicht so recht für diese Umgebung gemacht ist. Steine, Kiesel, Graswurzeln, Furchen und Löcher lassen das Lenkrad vibrieren und ausschlagen. Gerade morgens bin ich empfindlich, ich ziehe den Ärmel über die Hand, schalte und gebe von Anfang an Gas. Oben halte ich an und hole meine Reisebegleitung hervor. Unter einem Tuch halte ich das Pfeifchen im Handschuhfach verborgen. Ich benötige immer ein paar Handgriffe, bereite mich vor und fülle den Kopf. Die Pflanzen wachsen an entlegenen Orten dieser Gegend. Freunde haben das begriffen und eine Parzelle abgesteckt. Sie bauen an, düngen, ernten und sorgen dafür, dass keiner von uns zu kurz kommt. Ich gehöre in diesen Kreis, rauche an, lenke den Wagen über die Straßen und grüße unseren Nachbarn. Er steht jeden Morgen in seinem Garten. Ich habe keine Ahnung, warum er winkt, wenn ich ihm winke. Die Felder fliegen an mir vorüber, geradeaus und bergab ins Tal, über die Brücke hinweg und auf der anderen Seite durch den Tunnel. Dann bin ich schon am Bahnhof. Ich parke den Wagen abseits der Reihe, drücke mich durch die Büsche und gelange direkt auf den Bahnsteig. Wahrscheinlich warten jeden Morgen dieselben Menschen auf immer denselben Zug. Ich habe keine Ahnung, da ich abseits bleibe. Um diese Zeit verliere ich ungern Worte. Im Zug suche ich mir möglichst ein leeres Abteil, gebe mich dem Rhythmus des Stahls hin und kaue mein Frühstück, verfolge durch das Fenster ein paar Fetzen Natur und wünsche mir Ruhe. Diese Schiene nehme ich zu jeder Jahreszeit. Das ist der dritte Sommer. Ich bin Einzelhandelskaufmann, gerade frisch aus der Lehre übernommen. An jedem Werktag verkaufe ich in der Abteilung einer großen Kaufhauskette Schuhe, Sportschuhe. Der Tagesablauf folgt einer strikten Ordnung und die Schläge der Achsen zwischen den Gleisen bereiten mich darauf vor. Bahnhöfe, Übergänge, Brücken und Schranken, ich kaue im Rhythmus jeden Takt aus. Gedankenlos bastle ich einen Begrüßungsjoint und verwahre ihn in meiner Tasche, schubse mich am Hauptbahnhof mit der Menge aus dem Zug und warte vom Bahnhofsgebäude auf 36, meinen Kollegen. Jeden Morgen. Wir haben gemeinsam angefangen. Standen bereits am ersten Arbeitstag beide verloren zwischen den Kunden und verfolgten die Lautsprecherdurchsagen. 14, 14 an 36. Seitdem bin ich auf der Arbeit 14 und er ist 36. Dieser Zahlencode verbindet uns. 36 versorgt mich regelmäßig mit Sicherheitskopien aus seiner Elektronikabteilung. Ich bedanke mich dafür mit einwandfrei gezogenem Gras. Wedle mit dem Joint, sobald ich ihn erblicke. 36 lacht und zieht mich beiseite, als wäre ich ein Ausgeflippter, dem Wahnsinn nah und nicht wie all die anderen, ein Pendler. Ich reiche ihm Feuer, er macht Versprechungen, erzählt von Waren, auf die wir schon lange gewartet haben. Jeden Morgen redet er aufgeregt über immer dieselben Themen, schwärmt und fantasiert, bis ich ihn anremple. Er hält dagegen, dass Neuigkeiten nicht oft genug berichtet werden könnten. Dann schweigen wir. Als wir an der großen Kreuzung stehen und in die geballte Leere des Straßenverkehrs schauen, über die Autos hinweg, an den Passanten vorbei. Das Strahlen der Morgensonne bricht sich an der Fassade und der Multikomplex spiegelt das Gleisen. Ich gönne 36 den letzten Zug. Er grinst und wir trotten im Schatten der hohen Mauern über die Parkplatzfläche, betreten unser Gebäude durch eine graue Stahltür an der Hinterseite. Schon in den Fluren riecht es. Immer gleich. Anweisungen, Ratschläge, Rüffel und Abmahnung stimmen die Belegschaft ein. Die Ziele des Tages sind zu erreichen, hier und heute für die Kollegen, für 36 und mich. In der täglichen Besprechung halte ich den Mund, zeichne die Gesichter, die mir von Mal zu Mal fremder werden und mache meine Notizen. Bereits dieser ersten Viertelstunde des Tages bin ich nicht gewachsen. Jeden Morgen das Gleiche. Der Wahlspruch prangt an der Tür, es gibt immer viel zu tun. Die Kollegen zeigen sich zuversichtlich, wir sind ein Team. Der Chef verteilt die Aufgaben, die knappen Worte beflügeln und alle, wirklich alle, klatschen. Ich folge 36 hinaus auf den Flur, ich mag ihn. Er muss das Treppenhaus benutzen und ich begleite ihn bis zum Absatz. Dort trennen sich unsere Wege, denn seine Abteilung liegt in der oberen Etage. Die Stufen machen ihm jeden Morgen zu schaffen. Er greift zum Geländer und wenig später, so stelle ich mir das vor, am Ende meines Gangs treten wir gleichzeitig durch die Schwingtüren aus dem spärlichen Neonlicht hinaus in die großzügig ausgeleuchteten Verkaufssäle. Solange das niemand bemerkt, können wir dort tun und lassen, was wir wollen, sogar bekifft sein. Der leichte Rausch füllt wie das Licht den Raum zwischen Kunden, Kollegen und Kameras. Speziell für die Pausen halte ich ein paar Blüten parat, von denen ich bei Bedarf immer mal wieder Gebrauch mache. Ich lasse die Brandschutztüren hinter mir, klettere über Feuerleitern und hocke für ein paar Züge auf dem Sims, schaue mit baumelnden Beinen über die Dächer der Stadt. Drin verkaufe ich Schuhe. Das geht wie von selbst. Die Marken sagen mehr, als ich mit Worten ausführen könnte. Also halte ich mich an die Fakten, das sind die Größen. Jeder scheint zu wissen, was er benötigt. Die Gespräche laufen im Telegrammstil ab. Ein kurzes Hin und Her, ein Blickkontakt. Die Konzentration fällt auf den Boden. Es geht um Markenschuhe. Ich helfe hier, helfe da und bestätige, die passen. Richtigen Stress machen mir die Auslagetische. Sie stehen bei den Rolltreppen in den Eingangsbereichen, mitten im Weg. Fangen zuerst den Blick, dann den Kunden und wenig später bekommen die Damen an der Kasse das Geld. Ich bin einer der Mitarbeiter unserer Abteilung, die an diesen Tischen Einsatz zeigen, die Ordnung halten, bereitstehen und vorschriftsmäßig falten, sortieren, glätten und auspreisen. Ich bin derjenige, der die zerwühlte Ware immer wieder ordentlich aufbaut und präsentiert. Ich verabscheue die prüfenden Blicke der Kunden, die Art und Weise, wie sie die Stücke in die Höhe halten, drehen, wenden und betatschen, wie ihnen das gefällt. Sie sollen die Sachen mitnehmen, einfach in die Tüten stecken. Manchmal lächle ich noch dabei, weil ich Hoffnung schöpfe, dass dieses Sonderangebot tatsächlich sein Ende findet, bevor ich verzweifle, während ich unentwegt nachlege. Der Tisch im Eingangsbereich wird niemals leer. 36 steht in der gleichen Position, zwei Etagen über mir platziert er palettenweise Tonträger. Er setzt Aktionsschilder, die er regelmäßig nach jeder Aktion durch neue Aktionsschilder ersetzt. Er arrangiert und sortiert in flotten Klamotten, die uns als Fachkraft und Ansprechpartner ausweisen. Der Kragen steht offen. 36 begeistert sich für die Verpackung und den Klappentext. Er kennt die Sonderausgaben, merkt sich die Namen, die Orte, die Hintergründe und die Zeit. Tausendfach verkauft. Und das zu diesem Hammerpreis, das ist neu. Wir können erstmal bis hierhin, ich kann aber auch weiter.
Ich denke, jetzt machen wir mal einen Sprung in die veränderte Situation. Du kannst ja vielleicht mal selber schildern, wie sich jetzt die Situation verändert. Erstmal hast du ja so eine statische Beschreibung von dem Einzelhandelskaufmann gegeben, der in seiner Ödnis, sozusagen der Ödnis seines Lebens, seines in sich kreisenden Lebens so vor sich hin lebt. Und jetzt kommt plötzlich ein Umbruch. Kannst du den selbst schildern, wie der aussieht?
Tatsächlich ist es dann das Schönste, es einfach auch zu lesen. Ja? Also jetzt geht es eigentlich dann, das Kapitel heißt dann auch Der Einstieg und ist halt im Grunde genommen eine andere Lebenssituation von ihm. Ja? Das ich glaube, es erklärt sich am besten.
Gut, dann springen wir jetzt einfach auch ein bisschen aus Zeitgründen, springen wir ja in das Geschehen. Der Einstieg.
Mein Blick flieht über den Teppich in die Ecken des hell ausgeleuchteten Zimmers. Ich fühle mich unverstanden, das ist absurd. Wovon soll ich ihm berichten, hier und jetzt, auf diesem Stuhl, in diesem Zimmer? Sein Blick ist abgewandt, ich gebe mich stark und spiele auf Glück. Doch in Gedanken verheddere ich mich an den Zeigern der Plastikuhr an der Wand und rotiere, winde mich mit den Sekunden im Kreis. Mein Psychologe fährt sich durchs Haar und greift seine Brille. Ich hadere, der Schreibtisch ist aufgeräumt, seine Haltung korrekt. Wie sieht Ihr Leben aus, fragt er. Mir fehlen die Worte. Mein Leben? Ich ringe mit mir, die Hände schwitzen und er will in Details gehen. Er sucht nach Anhaltspunkten. Während der Sitzung werden die Fenster geschlossen. Der große Zeiger klackt und das Tick-Tack ermahnt mich, dass dieser Mann die volle Stunde abkassiert. Ich beuge mich der Logik. Er will Erklärungen, den Lohn für die analytische Mühe. Er möchte die Ereignisse nachzeichnen, irgendwo den Anfang finden. Der Nachmittag an jedem Tag startete grandios. Sie rief mich an und wir wollten uns treffen, an den See hinausfahren und uns treiben lassen. Das erste Mal. Es gab da ein Boot am Steg, keine Ahnung, wem das gehörte. Wenn niemand da war, gehörte es auch mir. Meine Hand zitterte, als ich den Klingelknopf drückte, da trat sie aus der Tür. Ich vergaß, als ich sie lachen sah, dass mich gern und oft der Mut verlässt. Und wir gingen gemeinsam los, setzten uns zueinander. Wir hielten jeder ein Ruder. Irgendwann fragte sie, ob wir rauchen wollen. Ich rauche eigentlich nicht gern mit Mädchen. Ich denke dann immer, irgendetwas stimmt nicht. Ich verhalte mich blöde und ich verpeile, das Richtige zu sagen. An diesem Tag war das anders. Als es Abend wurde, setzte ich sie zu Hause ab. Ich wollte sofort meine Freunde sehen. Ich fühlte mich alleine, leer und doch aufgedreht, also fuhr ich zu ihnen. Wir saßen im kleinen Kreis bei Ari. Die Nacht wurde verlacht. Erst auf dem Weg nach Hause nahmen die Dinge ihren Lauf. Lichter, Panik, dann die Kelle, allgemeine Verkehrskontrolle. Ich fahre immer mit dem Wagen. Vielleicht habe ich mich dumm angestellt nach diesem ereignisreichen Tag. Das Gras lag noch auf der Ablage und der Weg führte mich direkt zur Polizeiwache. Erniedrigungen, Bluttest, Erniedrigungen, der Aufenthalt in einer Zelle, Erniedrigungen, Familie, Scham, Rechtsbeistand, Verfahren und der Führerscheinentzug. Empfehlungen zur psychologischen Betreuung, dazu regelmäßige Kontrollen für mindestens ein Jahr. Mein Psychologe hakt die Frage ab. Er drängt mich, die Sache läge allein bei mir. Ich sitze vor ihm, keine Regung, kein Nein, kein Schreien. Ich kann den Strippen beinahe folgen, mit denen sein Hirn den Körper lenkt. Jeder Ablauf folgt einer Ordnung. Er prüft die Unterlagen, notiert etwas in meiner Akte und setzt neu an. In diesem Raum scheiden sich die Geister. Ich verliere den Kontakt, schwebe davon in mich hinein und bis auf die Uhr entschwindet der Raum. Seine Frage greift zu kurz und meine Antwort bleibt aus. Ich weigere mich schlicht, die Gedanken aufzunehmen, sie mir als Fäden an Finger, Arme, Beine und das Geschlecht zu knüpfen. Er hat recht, die Sache liegt allein bei mir. Ich will das durchstehen, ich nehme mich zurück. Meinetwegen, dann bin ich artig. Es knackt und hinter mir legt sich die Tür ins Schloss. Meine Knie zittern. Ich mühe mich den Flur entlang und bestätige am Empfang meinen Folgetermin in der kommenden Woche. Bleibe vor den Stufen stehen, die in den Vorgarten der Praxis hinunterführen. Ich könnte einfach springen. Als ich endlich das Tor zur Straße erreiche, atme ich auf, dann tief durch. Nehme den nächstbesten Bus, schaue aus dem Fenster. Wir fahren in die falsche Richtung, aber egal. Wir fahren. Und mir wird warm. Die alten Geschäfte, der Bolzplatz, die beschissene Schule. Die Fahrt führt mitten durch meine Kindheit. Das Geschrei von früher stürmt durch meinen Kopf. Was kann ich uns alle noch sehen? Damals mit den Tornistern auf unseren Schultern, gepackt von unseren Eltern, nach den Vorgaben der Lehrer, gefüllt mit Ideen, die ich nie begreifen konnte. Die Mädchen liefen weiter vorn, wir, die Jungs, trotteten hinterher. Der Verkehr stockt. An der Endstation steige ich aus. Es ist alles in Ordnung soweit. Ich kicke einen Kieselstein über den Gehweg und folge den Sprüngen. Der Stein tanzt auf die Straße, über den Gully. Das sind so kleine Szenenwechsel, aber die auch dem Text chronologisch folgen. Schweiß auf meiner Stirn. Der Wecker reißt mich aus dem Schlaf. Ich wünschte, ich könnte einfach weiter träumen. Mich packt das Grauen in den eigenen vier Wänden. Durch das Fenster bricht die Dämmerung. Ich greife ins Leere. Vielleicht hilft ein Kaffee. In der Küche sirrt der Kühlschrank. Einfach absagen. Es tut mir leid, ich bin heute nicht da. Morgen kann ich auch nicht. Übermorgen? Nö, da auch nicht. Ich schicke die Krankmeldung per Post. Das Attest liegt selbstverständlich rechtzeitig bei Ihnen vor. Ich blättere im Telefonbuch, suche einen Arzt meines Vertrauens, einen, der mich nicht kennt. Irgendetwas wird mir schon einfallen. Es drückt und schmerzt überall, ein wenig Zeit gewinnen, nur ein wenig, nicht viel. Das muss reichen. Ari schaut auf. Nach einem langen Tag stehe ich wieder einmal bei ihm auf der Matte und druckse nur herum. Er lässt mich rein, deutet auf die Couch und dreht seine Zigarette. Irgendeine unsichtbare Kraft drückt mich, streckt mich mit voller Wucht in die Couchkissen. Ich versuche, mich aufrecht zu halten. Die Sitzgarnitur aus Zeiten seiner Großeltern bietet dazu allen Komfort, doch vergebens. Der Müll aus den vergangenen Nächten häuft sich auf dem Tischchen zwischen uns und Ari leckt das Blättchen an. Hast du Feuer? Er besteht auf Handarbeit, während ich auf die flache Platte in unserer Mitte glotze, als gäbe es dort irgendetwas zu entdecken. Das Streichholz entflammt. Diese Scheibe wird die Welt verändern. Ari lenkt meine Aufmerksamkeit auf das Cover in seiner Hand. Er tippt drauf, auf die nackte Frau, die auf einem Sessel sitzt und mich als Beobachter direkt anschaut. Harry zieht und stößt den Rauch aus. Meinst du, pocht es in meinem Kopf. Er ist überzeugt, nimmt mich in den Blick und steht auf. Von klein auf haben sich unsere Wege gekreuzt. Noch immer hängen wir gemeinsam ab, kichern, spekulieren, wer oder was einmal groß rauskommen wird. Am Ende finde ich nach einem viel zu langen Tag auch viel zu spät nach Haus. Hänge immer öfter zur Musik vom Bartischchen. In der Kommode unterm Fenster stehen alle Zutaten für einen Namenlosen. Eine Spezialität, die wir uns gerne servieren, geschüttelt oder gerührt, über einen Satz von Eiswürfeln. Trotz des Wodkas überwiegt eine Note von Vanille. Der Bass setzt ein. Harry dreht auf, die Platte geht ab. Ich soll mein Leben ändern und mixe Drinks. Wir stoßen an, auf die Kontrollen. Mein Nacken juckt, ich kratze. Willst du rauchen? Danke, ja, Harry reicht mir seine Zigarette und räumt das Gras vom Tisch. Ich nehme die Filterlose gerne an. Gute Ideen sind gefragt, wenigstens eine gute Idee. Während er eine neue Scheibe aussucht, verliere ich mich rauchend im Chaos auf dem Tischchen und finde Gefallen an den aufgerissenen Verpackungen. Sitze meiner eigenen Hilflosigkeit gegenüber, es läuft nicht mehr. Jeder Idiot zeigt mir meine Verfehlungen auf. Im Job, in der Therapie und auch privat. Mein Leben wird komplett kontrolliert. Ich rutsche auf dem Polster hin und her, finde eine Position und pule an meiner Hosentasche. Dieses Jahr wird einfach nicht so vorübergehen. Vielleicht bleibt es jetzt immer so. Mir ist inzwischen egal, ob ich einen Führerschein habe, zu Sitzungen oder zu Kontrollen gehen muss. Es geht ums Prinzip. Es geht um mich. Ich fuchtel in der Luft und Harry bewegt sich so lässig zur Musik, als lägen alle Sorgen exakt die paar Tanzschritte entfernt. Wir gehen heute Abend aus, ruft er herüber. Ich asche auf dem Pappkarton. Mein Freund meint das ernst. Er legt eine neue Platte auf. Schau dir die Frauen an. Das ist es, was ihn bewegt. Ich protestiere. Sie erklären mir, wie ich zu leben habe. Harry raunzt, der Bass. Mein Blick verdunkelt sich, er lächelt mit Sommersprossen. Du kriegst noch eine Schnapsnase, Bench. Harry dreht die Lautstärke runter. Der Atem wird schlecht, der Gang verkrampft. Er macht einen Buckel so stark, dass er mich zum Lachen bringt. So stehst du nächstes Jahr da, prophezeit er und dreht die Musik wieder auf. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun. Kommt auf mich zu, die Geschichte betrifft uns alle. Was wir machen, ist nicht erlaubt. Ich deute auf die Platte. Das wird die Welt verändern? Ich schaue mir die Frau noch einmal an, nehme einen Schluck und fühle mich plötzlich 10 Jahre gealtert. Dieses Jahr wird eine verdammt schwere Zeit. Soll ich meinem Psychologen erklären, dass ich alles verstanden habe, dass ein großes Missverständnis vorliegt? Soll ich den Fehler einfach auf meine Kappe nehmen, selbst wenn mir nicht einmal einleuchtet, warum? Schnauze halten und mitmachen? So habe ich die Schule durchgezogen und dann meine Lehre über die Bühne gebracht. Die Musik wird immer lauter, wir schlagen über die Stränge, sicher, das geht nicht, das ist mein Fehler, das kommt nicht wieder vor, ich dachte, ich wusste nicht, dieser Schiene bin ich schon viel zu oft gefolgt, das geht nicht mehr, ständig begegnet mir irgendjemand, der sagt, was richtig und was falsch ist. Mein Psychologe macht mich fertig. Harry zeigt keine Reaktion. Ich bin mir selbst nicht mehr ganz sicher, ob ich nur in Gedanken mit ihm geredet habe oder ob er mich überhaupt hören kann. Das Glas ist leer, ich schaue in den Hohlraum und schüttle den verbliebenen Eiswürfel herum. Mein Kopf beginnt zu kreiseln. Nimmst du noch einen? Harry hat Mo am Telefon. Ich liege auf der Couch, einfach da, spüre mein Gewicht. Selbstverständlich. Jeder erwartet, die Welt wahrzunehmen, wie er sie selbst schon kennt. Bis gleich, Mo kommt. Am Abend drehen im alten Vereinsheim der Kleingartensiedlung alle durch. Heute ist die Feier im Schmitz. Ich schließe die Augen. Ich will vermeiden, an die Decke zu stieren. Bleibt uns denn eine Wahl? Noch ein kurzes Stück für jetzt. Mein Mund ist trocken. Meine Hände und Füße sind leblos und kalt. Harry muss das Licht gelöscht und mir eine Decke im Schlaf übergelegt haben, als ich eingenickt bin. Sie ist zu kurz. Der Geruch kalter Zigarettenasche liegt im Raum und mein Speichel verteilt sich nur zäh. Das Stechen hinter meiner Stirn lässt mich aufzucken. Im fahlen Dunkel taste ich auf dem Tisch nach etwas Trinkbarem. Es knistert und klappert, bis ich fündig werde. Mit den ersten Schlucken komme ich langsam zu mir. Lichter fallen durch die Fenster, wandern über die Tapeten an der Wand entlang und verschwinden. Menschen lenken die Lichtkegel auf ihrem Weg durch die Nacht. Dann sind sie weg. Mo steht in der Tür. Bench, bist du's? Mein Murren liegt noch im Raum, da sitzt der Kerl schon auf mir, mit zwei Sätzen an der Distanz von der Tür zur Couch-Ecke überwunden. Drückt mir kräftig seine Finger unter die Rippen. Er packt hart zu und grinst dabei. Ich blöke, versuche mich loszureißen, doch sein Griff ist fest. Ich könnte schreien, aber ich spiele wie immer toter Mann, verharre ohne Regung. Mo zerrt mich wie ein Beutetier auf die Dielen. Er heult, dann soll ich mit ihm lachen. Komm rüber, wir sitzen in der Küche. Ich liebe und ich hasse ihn für diese Aktion. Beim Aufstehen spüre ich jeden Knochen. Frauen kichern, ich lausche ihren Stimmen. Dann schleppe ich mich durch die Tür in die Küche. Wie siehst du denn aus, werde ich aus der Runde heraus überrascht. Guten Morgen. Ari drückt mir ein Special in die Hand. Dein Tag fängt zeitig an, er stellt mich vor. Nina, das ist Bench, Bench Nina und das ist Johanna. Ich habe Johanna seit dem Nachmittag am See nicht mehr gesehen. Mo erklärt, dass er Nina von der Arbeit kennt. Ich folge, dass Johanna, die wenig sagt, einfach Ninas Freundin sein muss. Wir stoßen an. Mo bringt Kollegen zu Ari mit, die er zuvor noch nicht mal erwähnt hat. Die Sache macht mich nervös, ich bin verlegen. Die Gespräche stocken und enden schließlich bei den Gegenden, in denen wir aufgewachsen sind. Johanna schweigt. Ich sitze ihr gegenüber und kann wie sie keine Sehenswürdigkeit einbringen. Nina lebt in der Nachbarschaft. Nachbarstadt. Und ein Vergleich der Heimatorte zwingt sich regelrecht auf. Jeder stellt sich bestmöglich dar. Beide Städte haben einen Sterngolfplatz, eine Zuganbindung, zwei und in Ninas Fall drei Kneipen. Bei uns gab es mal ein Kino. Mich frustriert die einsetzende Stille. Der Special ist ausgesprochen anregend, der wirkt. Zwei davon sind auch nicht verkehrt. Der Mix ist kühn, alle trinken, keiner kifft. Ich frage mich, ob der Grund in mir liegen könnte. Verwerfe diesen Gedanken und serviere stattdessen eine neue Runde Namenlose. Wiederhole den Trinkspruch von Johanna, der noch mehrmals in dieser Nacht nachhallen soll. Auf die, die anstoßen. Brauchen wir eine Pause? Oder wie viel Zeit haben wir? Ich habe die Zeit komplett vergessen.
Ja, wir sind ein bisschen im Verzug, deswegen sollten wir uns jetzt nicht zu lange mit Zwischengesprächen aufhalten.
Ja.
Vielleicht nur mal das Stichwort, du musst dein Leben ändern. Was ist das für eine Figur, die du da schilderst? Was fehlt ihm? Irgendwie ist er in der geraden Bahn, er ist irgendwie bereits tätig, Handelskaufmann. Und so plötzlich, ganz unmotiviert, kommt da so ein merkwürdiger Rausch in ihn hinein, der Rausch, alles zu ändern.
Mhm.
Wie muss man sich diese Figur vorstellen? Da muss ja sehr viel passiert sein, dass da plötzlich alles auf den...
Ja. Also erstmal gibt es alle Freiheiten, sich diese Figur vorzustellen. Ich wollte diese Figur im Grunde genommen auch kennenlernen. Die Frage, ja, ob sowas autobiografisch ist oder nicht, ja, wie viel ist man selbst in den Figuren, ja, sie sind natürlich mit mir verwandt, ja, ich trete diesen Figuren ja, tatsächlich auch so und weit entgegen, dass ich sie verstehe. Ich kann ja nicht mit jemandem, also doch, das wünsche ich mir eigentlich schon, auch mal in der Lage zu sein, mit jemandem zu sprechen, den ich nicht verstehe, um sich zu verstehen, also das ist auch ein wichtiger Gedanke dabei. Aber das ist letztendlich ja auch Drive und Motivation vielleicht zum Lesen, für mich auf jeden Fall zum Schreiben, eben das rauszufinden, ja? was fehlt denn dieser Figur tatsächlich und was ist dieses Fehlen, ja? Dieses Unbeschreibliche, was ist dieser Drang, was macht diese Unzufriedenheit aus, und das löst sich halt eben auch dann tatsächlich in diesem Roman, wie ich finde, auf. Ja, noch wichtiger wäre mir, wenn es so gut geschrieben ist, dass es sich eben auch für einen unbedarften Leser auflöst. Ja. Aber das kann ich ja als jemand, der es anbietet, auch nur hoffen. Ja, wie in jedem Gespräch, dass man sich mit Wohlwollen entgegentritt und man sich versteht, man eigentlich nur hoffen kann oder wünschen. So ist das wahrscheinlich auch beim Schreiben, dass man natürlich ja auf es zum einen wichtig ist, etwas Gutes mitzugeben und zum anderen auch wichtig ist, auf eine Offenheit zu treffen. Ja. Und das schließt sich wieder auch so ein bisschen mit dem Kreis auf die Frage, was fehlt diesem Charakter?
Also so eine Art unbewusstes Drängen nach etwas hin, was er selber noch nicht so ganz herausbekommen hat.
Also ja, vielleicht auch, ja, um es irgendwie praktisch zu sagen, ein Ort wie das Ori, wo man sich austauschen kann. Ja, so, auf sowas kann man natürlich konkret auch kommen, ja, aber es sind oft eben auch abstrakte Dinge. Ja, ich glaube, das Gefühl, dass man nicht sagen kann, was man gerne möchte, ist in unserer Zeit nach wie vor typisch. Dass es sehr schwer ist, ein Umfeld zu finden, in dem man auch willkommen geheißen wird und in dem einem auch die Zeit gegeben wird, das zu entwickeln. Ja, da wird er, das wird eher ironisch aufgegriffen, ja, der braucht halt noch ein bisschen, der oder die, ja, so, oder ja, der oder die hat es nicht anders gewollt, ja, so, hat ja nichts gesagt. So, und ja, sind wichtige Fragen, die da angestoßen werden, die auch jetzt so diskutiert werden, ja, ob man ein unausgesprochenes als Ja interpretieren darf überhaupt, ja, anstatt sich einfach zu überlegen, warum warte ich nicht so lange, bis der andere Mensch tatsächlich Ja sagt, ja, also dieses Fehlen steckt da auf jeden Fall drin. Und ich habe mich über eine Rezension gefreut, die habe ich ja letztendlich auch aufgegriffen als Thema für diesen Abend, Willkommen im Leben, ja, das, und das ist eigentlich auch noch das Schönste dann dabei, dass durch die Reflexion von denen, die es lesen und die auch darüber schreiben oder die sich, ja, wo ich auch Feedback erhalte, es auch nochmal ganz anders zu spiegeln, ganz anders einordnen zu können, ganz anders verstehen zu können und ein fehlendes Willkommenheitsgefühl würde ich jetzt in meiner Interpretation nach der ganzen Arbeit hier, wie es auch auf dem Tisch liegt, dieser Figur sagen, wow, ja, er fühlt sich, wo auch immer er da ist, nicht willkommen. Ja, und drängt da raus.
Das hören wir einfach nochmal so ein Stück, wo er jetzt so richtig auch konfrontiert wird mit dem Gesetz und wo er so richtig über die Stränge schlägt, wo er mit der Polizei in Konflikt gerät und all diese Dinge, wo eigentlich der Einzelhandelskaufmann, der würde man sich vorstellen, der ist zufrieden mit, dass er eine Therapie akzeptiert, so vielleicht heimlich, und er hat Gespräche und ein paar gute Freunde und versucht irgendwie so ein bisschen den Weg wieder auszubalancieren, und bei ihm ist es aber doch der Schritt vom Wege, ne?
Und, naja, also jetzt kommt eigentlich erstmal so in der Chronologie eine Szene, wo sie halt auf dieser Party da in diesem Schmitz so ein bisschen die Kontrolle verlieren, vor allen Dingen er, und wie das so nach so einem Rausch auch ist, sich eben dafür schämt, ja, und eben er auch merkt, hey, das kann auch nicht der Lösungsweg sein, und ich würde eigentlich, wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Dann sind es ja nur noch ein paar Minuten wahrscheinlich oder so, ne? Ich kann nicht auf meine...
Wir gucken mal, dass wir jetzt schon eine Rundung in das Ganze reinkriegen. Wir sind schon bei 20.30 Uhr angelangt, aber ja. Das ist an so einem Sommerabend jetzt nicht. Ja. Wir können sich ja auch mit reinsetzen, wenn wir wollen. Also da lassen wir uns jetzt nicht verdrießen.
Also insofern würde ich eigentlich gerne...
Das ist einfach ein wunderbar geschriebener Text, der Spaß macht zu lesen und wo man irgendwie das Gefühl hat, man muss ihm folgen. Und das ist das Schöne, dass du da wirklich eine erzählerische Energie entwickelt hast, wo man am Anfang denken würde, von der Figur aus her ist das sehr schwer. Und irgendwie glaubt man es auch. Und man macht es, ja.
Es macht ist total es Spaß. Also, aber ich hatte ja keine Wahl. Ja, also, ja, das ist so, wenn man so sagt, so, wow, wow, tolle Gesellschaft, wir können alle wählen. Nee, ist es nicht. Es ist verdammt schwer. Ja. Und für alle von uns, ja, egal wo wir gerade geboren wurden. Ja. Ich würde ganz gerne da einsteigen eigentlich, wo er jetzt sozusagen den Fluchtwagen findet. Ja. Und er kommt...
Die Flucht nach vorn.
Die Flucht nach vorn beginnt da. Kommt halt von der Party, das ist alles schiefgegangen, hat sich mächtig daneben benommen und ist natürlich unter den Freunden, aber hält das gar nicht aus, mit den Freunden zusammen zu sein und setzt sich einfach am Morgen ab, um unter dem Vorwand erstmal zur Tankstelle zu laufen. Und da kommt er halt an bei Helmut vorbei. Und Helmut ist ein Gebrauchtwarenhändler, aber das erklärt sich jetzt alles aus der Szene. Er grinst mich an, als ich vor ihm stehe. Der weiße Kombi hat sofort meine Aufmerksamkeit. Der Wagen ist ein Versprechen. Satt und breit steht er auf dem Hof, abseits hinter den abgeschalteten Zapfsäulen. Inmitten der anderen Gebrauchtwagen verstrahlt er den Glanz einer Epoche. Er muss in etwa so alt sein, wie ich mich fühle. Die Lackierung ist top. Eine Chromleiste ziert die Seiten. Die Karre macht mich an und sie ist zu haben. Ich bestelle an der Theke 10 Brötchen, zahle passend und frage nach den Konditionen. Die Kassiererin schaut müde auf. Du interessierst dich für einen Kombi? Sie ruft einen Namen in die hinteren Räume. Ich warte, fixiere die Schokoriegel in der Auslage, die kreuz und quer übereinander liegen. Dann tritt ein Mann mit Bart und Bauch heraus. Er grummelt und müht sich an der Kasse vorbei, tauscht mit seiner Angestellten einen Blick. Sie deutet auf mich und ich werde gemustert, dann zur Seite genommen. Der Mann schwallt aus dem Stand über Technik, von der ich keine Ahnung habe, aber ich tue wissend und folge ihm auf den Hof. Die Wagen kannst du alle mit Geschick und Sachverstand selbst reparieren. Ersatzteile kriegst du problemlos gebraucht. Er reiht ein Argument ans andere. Ich zeige auf den Weißen, er stutzt. Der Wagen ist zuverlässig, im besten Zustand, gepflegt und general überholt. Es gibt sogar ein Handbuch. Dann nennt er seinen Preis. Ohne Illusion gehe ich auf das Angebot ein. Gibt's da noch Spielraum? Der Typ vergräbt die Hände in den Hosentaschen seines Blaumanns. Was sind deine Vorstellungen? Ich könnte meinen Wagen in Zahlung geben? Er guckt. Ich will verreisen, setze ich nach. Endlich eine Idee, die Sinn ergibt. Woher sie kam, weiß ich selber nicht. Er fragt mich nach meinem Namen, reicht mir die Hand und stellt sich vor. Helmut. Über das Autodach hinweg beginnt er eine Geschichte, die erste, die er mit dem Wagen erlebt hat. Helmut gerät ins Schwärmen, sie seien weit gefahren. Ich lasse ihn berichten, staune und wage nicht, ihn zu unterbrechen. Was um Himmels Willen hat ihn an dieser Tankstelle versacken lassen? Ich wüsste gerne, aus welcher Gegend Helmut stammt und schiele durch das Fenster in den Innenraum. Er hält kurz inne und erzählt weiter. Seine Frau sei immer gerne mitgefahren. Der Wagen sei ein Liebhaberstück, der einzige Neuwagen, den er je besessen habe. Er verkaufe ihn aus erster Hand. Helmut blickt mir fest in die Augen, kommt mir entgegen, ohne sich zu bewegen, mit voller Wucht samt Bart und Bauch, mit einem herzhaften Lachen. Bring deinen Wagen vorbei, dann sehen wir weiter. Er deutet bereits zur Fahrertür, während ich noch versuche, mich zu sammeln, und macht eine einladende Bewegung, ist offen. Ich lasse mich fallen. Die Sitzlehne gibt nach. Wärme strömt um meinen Rücken. Der Fahrersitz empfängt mich bequem. Ich bewundere die einfache Struktur der Armaturen mit Qualität in der Verarbeitung. Plötzlich sitzt Helmut neben mir. Was denkst du? Er zeigt auf die Schaltung. Das Gebläse startet per Knopfdruck. Die Pedale reagieren ungewöhnlich hart. Die Handbremse knarrt. Ich richte den Rückspiegel ein und erkenne den Freiraum, den der Wagen bietet. Die Rückbank gleicht einem Sofa. Mein Kopf ist leer. Ich kann keine klaren Gedanken mehr fassen und linse durch die Windschutzscheibe. Helmut reicht mir den Schlüssel. Ich könne starten, sagt er. Ich schalte, nehme den Gang wieder raus. Der Motor läuft ruhig. Ich tippe mit dem Fuß das Gaspedal an und der Weiße heult auf. Per Handschlag verabschieden wir uns auf dem Hof, als Helmut schließt. Wir reisen, um uns zu begegnen. Zwei Bänke als Tore. Dazwischen das offene Feld. Wir spielen hinter der Bankfiliale abseits der Fußgängerzone. Mann gegen Mann. Plump draufzuhalten zählt nicht. Wir kultivieren den Abschluss. Nur die gelungene Aktion führt zu einem Treffer. Die Bälle werden flach gehalten. Ich weiß nicht, wie ich meinem Freund die Lage beibringen kann. Ich muss hier raus, Ari. Ich will etwas sehen, unterwegs sein. 0-1. Aus dem Nichts. Ich berichte ihm von Helmut. Der Typ überlässt mir seinen Wagen, Ari pariert. Sofort nach dem Anstoß bin ich den Ball wieder los. Er legt vor, ich bekomme meinen Fuß nicht dazwischen. Der Ball verspringt und rollt unter die Büsche, ich steige hinterher. Was ist das für ein Wagen, will Ari wissen. Ich blocke, er kontrolliert den Ball, ich verkürze den Winkel, aber Ari spielt mit Übersicht. Ein alter Kombi, er verzieht, ich atme auf und erzähle ihm von dem Weißen. Mein Freund guckt mich aus, ich brauche einen Fahrer. Er positioniert sich. Ich kann nicht an ihm vorbeikommen. Ich kenne keinen Besseren als dich. Er dreht sich, täuscht an. Ich gehe ihm auf den Leim. Er zieht durch. 0-2. Ich muss Helmut Bescheid geben. Der alte Hut, dieselbe Täuschung, zu plump angesetzt. Mir will kein Abschluss gelingen. Ari dribbelt. Ruf Mo an. Rechts, links, ich darf ihm zuschauen, wie er das macht. Er stoppt, stellt mich damit locker auf den falschen Fuß und lässt die Kugel zu seinem Lachen über die Linie kullern. 0-3. Ich bekomme kaum noch Luft. Ihm gelingen die Aktionen. Ein ordentliches Spiel geht bis 5. Doch Ari muss an seinen Arbeitsplatz zurück. Lässt sich einrichten, gewährt er mir die Revanche. Nach Feierabend. Am besten, wir hauen einfach ab. Der Abend bei Ari beginnt rasant. Wir melden uns nicht bei der Arbeit ab, reichen keinen Urlaub ein. Wir fahren einfach los. Ari beugt sich vor. Mo reicht mir ein Bier. Es zischt beim Öffnen. Meine Freunde machen Witze. Ich kann ihnen kaum folgen, schaue erst Mo an, dann zu Ari rüber. Sie scheinen entspannt und sie meinen es ernst. Wann kannst du denn den Wagen besorgen? Fragt Ari. Ich verschlucke mich, huste und pruste Tropfen auf Hand und Ärmel. Ich habe keine Ahnung. Helmut sprach von Papieren und Kennzeichen. Ich muss ihn anrufen. Wir besprechen, was wir brauchen werden. Ari räumt den Müll von der Tischplatte und notiert, wer wann was zu erledigen oder zu besorgen hat. Jeder bekommt seine Aufgabe. Dann lehnen wir uns zurück und ich versichere mich noch einmal bei meinen Freunden. Ihr seid wirklich dabei? Es ist beschlossen. Wir sagen niemandem Bescheid. Wir melden uns nirgendwo ab. Wir gehen unseren eigenen Weg, die Hauptstadt, jedes verdammte Kaff auf dem Weg dorthin und Leute, Leute, Leute dazwischen. Wir wollen so viel wie möglich sehen, kennenlernen und erfahren, erlaubt ist, was keiner verbietet. Wenn etwas nicht läuft, bleibt es stehen. Wenn eine Aktion zum Scheitern verurteilt ist, dann diese. Wenn etwas wirklich egal ist, dann das. Wir wollen wissen, wohin wir gelangen, wenn uns niemand reinredet. Das ist unser Plan.
Ja, wunderbar. Du bist
rein.
Dass viele nur unterdrücken, den Traum sozusagen alles anders zu machen und einfach aufzubrechen, loszubrechen. Wie kommst du zu dieser Idee mit der Hauptstadt? Ist das einfach so das Klischee von dem Provinzler, der in die Hauptstadt will? Ist das karikiert oder ist es auch ein bisschen Autobiografie? Man weiß ja schließlich einfach, dass in der Provinz es öd ist.
Ja, also erstmal ist es ganz spannend. Es gibt ja jetzt auch so ein bisschen Feedback und es gibt in dem gesamten Buch keine Namen. Ja, die Hauptstadt wird auch nicht mit Namen genannt. Bench, Ari und Mo und auch wie sie eingeführt wurden, das dauert so ein bisschen. Mir war auch gerade nicht klar, jetzt Mo vernuschelt man auch schnell, ja, erkennt man das, dass das die zwei Freunde sind. Der Hauptfigur sind die Namen der Menschen in ihrem Umfeld auch nicht so richtig klar. Der braucht immer eine Zeit, bis er weiß, ach, das ist Matthias, ja, das vorher ist er 10-mal verhuscht irgendwo rumgelaufen, hat 6 Bier getrunken und so ein bisschen ist so vielleicht der Charakter so heraus. Und mir war es aber auch ganz wichtig und das freut mich auch, dass ich das nochmal ausmerzen kann. Ja, ich wollte eigentlich nie und nimmer irgendwie Coca-Cola für irgendwas benutzen und dass ich es hier bei der Lesung auch noch erwähnen musste. Ja? Und genau aus diesen Gründen hatte ich keinen Bock beim Schreiben, auch nur einen dieser Begriffe überhaupt zu nutzen. Ja? Die sind so stark, so mächtig. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Und auch da an dem Kiosk wollte ich einfach nur in Ruhe ein Getränk trinken.
Das geht dafür.
Hä? Ja, genau, genau. Da wollte ich einfach nur ein Getränk trinken und das ist aber schwierig, wenn alles schon so eingefahren ist. Ja? Man kommt da gar nicht zum Trinken eigentlich, das, was man ursprünglich machen wollte. Und die Hauptstadt, zu der Zeit auch noch, war ja gar nicht so verlockend. Also die Hauptstadt, ich persönlich habe vor Berlin immer Angst gehabt. Ja, ich habe da nicht gedacht irgendwie, wow, muss man hin, sondern das war groß, ja, unbekannt. Die Mauer, ja, war weg, hat sich dann als was ganz anderes entpuppt, als in meiner Gedankenwelt war. Also das kam so in dem Sinne nicht vor. Nee, im Sinne des Romans ist es einfach ein abstrakter Begriff für... Es ist halt die Hauptstadt. Ja, ist nicht irgendwie ist die Hauptstadt, verdammt.
Und das ist für ihn auch eine Chiffre für das, was er in sich noch nicht entdeckt hat. Ne?
Ja, sozusagen das Höchste. Ja? Größer geht nicht. Ja, so,
und dem spiegelt sich nochmal so hin. Ja, aber du hast einfach eine unheimliche Sogkraft, das merkt man auch beim Erzählen. Wenn man so die Geschichte nach von außen als Plot sieht, hat man das Gefühl, das hätte man vielleicht schon mal gelesen, aber du hast einfach eine Sogkraft beim Erzählen entwickelt, dass wenn man liest, man einfach wirklich davon gezogen wird, mitgerissen wird und es macht Spaß, es zu lesen. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn wir es jetzt nicht in allen Stücken und Etappen sozusagen wahrnehmen können und die ganzen einzelnen Abenteuer und die Verrücktheiten, die dieser einfache Mann da wahrnimmt, dass es Lust macht, diese Aventur, dieses Abenteuer, sich selbst zu entdecken, irgendwo ganz anders, an einem anderen Ort der Welt, dass man da Lust hat, mitzumachen. Hm. Und dafür danke.
Ja, voll gerne, voll gerne. Also ich muss auch selber diesen Figuren danken. Ja, die haben mich ja auch mitgenommen. Ja, also ich durfte auf deren Trip mitfahren sozusagen. Ja, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema und auch ein spannendes Thema, ja, wie das so irgendwie mit Literatur, mit Figuren, wie auch immer irgendwie funktioniert, was kommt vom Autor, was es entwickelt sich letztendlich aus der Arbeit selbst und ist völlig autark. Ich weiß, dass die Jungs an einen Ort gefahren sind, an dem ich selber noch nie gewesen bin. Und das macht mich ziemlich sicher, dass das nicht meine Geschichte ist. Ja, also, und insofern finde ich das super. Ja, find ich das.
Trotzdem habe ich so ein bisschen, als ich es gelesen habe, so auf dem Bett gelesen, wie ich früher Hermann Hesse gelesen habe. Und dafür danke ich dem Autor.
Ach, ja, voll gerne. Voll gerne, ja.
So einfach sich zurückziehen und denken, jetzt träume ich mal nochmal irgendwas, was ich nicht mehr möglich für möglich halte eigentlich. Und
ja.
Doch
ja.
Irgendwie klappen kann.
Ja.
Wie auch immer.
Ja, voll gerne.
Einfach durch diesen Sog, diese Spannung, die du aufbaust beim Erzählen. Also sehr zu empfehlen.
Wenn ich noch eins das aufgreifen darf, nur so zum Abschluss, auch dieses, wir wollen wissen, wohin wir gelangen, wenn uns niemand reinredet, ist ja auch widersprüchlich, ja, weil sie zu dritt in einem Auto sind und natürlich müssen sie sich reinreden. Ja, also dieser Anspruch, den sie haben, wird eigentlich auch schon, und das wird halt eben auch klar, dass man im Grunde genommen den Konflikten der Welt, in denen wir nun mal sind, nicht entkommen kann. Und sich einfach auch die Frage stellt, okay, wenn dem so ist, wie gehen wir damit um? Ja. Und die machen das ganz cool, finde ich.
Ja. Ja. Tun sie auf jeden Fall.
Ja.
Okay, wir müssen jetzt trotz...
Dankeschön.
Trotz allem leider... Klar, es ist aber noch Zeit dazu, dass er Exemplare auch...
ja, wer es natürlich möchte, es ist erhältlich, kostet 10 Euro. Diese Anthologie ist so schön gebunden, kostet 18 Euro, einfach weil es handwerklich dann eben anders ist oder so. Aber
Lars gibt seinen,
seid ihr herzlich eingeladen.
Gibt seine Unterschrift auch, er signiert auch. Also ja. Lasst euch nochmal entführen durch... von Jugendträumen.
Und das auch jetzt, weil es gleich auch weitergeht mit Lyrik. Ich kann von meiner Seite nur sagen, echt schön, dass ihr da wart, dass ihr da seid. Und ja, wer Bock hat, dass ihr da bleibt auch. Ne? Cool. Ja. Pause. Und wer ja Fragen hat, total gerne. Ja. Wir haben im Vorfeld ja schon total gerne für alles offen. Danke, Matthias.
Ja,
danke ans Ori. Danke,
danke dir für diesen wunderschönen Text. Ich habe ihn wirklich mit großer Freude gelesen. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt in Zeiten, wo ich Bücher naiv gelesen habe.
Das ja,
klingt jetzt
ist,
ein bisschen lächerlich, aber
nee, nee,
das
nee,
ist,
nee,
ja,
nee,
ist
nee,
ja ein Kompliment, nicht. Weil man ist ja intellektuiert und überdreht ein bisschen mit den vielen Vergleichen und so weiter. Und man hat Naivität als Erzähler entwickelt, das ist viel Kompliment.
Und das, ja, aber das ist auch etwas für mich selber, was krass ist. Ja, und wo mir auch der Helge extrem bei geholfen hat.
Tatsächlich.
Das rauszu, also wo klar war, ey, weiß ich nicht, ob man das so macht, ja, aber man kann das als Debüt auf jeden Fall machen und mich darin bestärkt hat. Ja. Nee, ganz großes Dankeschön.
Ja. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen verkürzt.